Bitte nehmen Sie wieder Platz. Leben in Gottes Gegenwart. Wir haben gesungen, Gott ist hier in unserem Gottesdienst gegenwärtig in unserer Mitte. Dem Apostel Johannes war es vergönnt, einmal einen Blick in den Himmel werfen zu können, in die unmittelbare und sichtbare Gegenwart Gottes. Das, was wir nur im Glauben so fassen können. Wir glauben, dass Gott hier ist, aber sehen können wir ihn nicht. Das war dem Johannes in einer bestimmten Szene seines Lebens vergönnt. Er konnte sehen, wie es ist, da wo Gott regiert, da wo Gottes Thron steht. Er konnte sehen, wie es ist, Gott direkt vor Augen haben zu können. Im Zentrum des Universums, da wo alle Fäden dieser Weltgeschichte, alle Fäden der Gegenwart zusammenlaufen, da wo wirklich die weltbewegenden Entscheidungen getroffen werden, das Zentrum der Macht, da, so wie es Goethes Faust mal dann gesagt hat, dort zu sein, was die Welt im Innersten zusammenhält, erleben zu können, sehen zu können, diesen Quadratmeter, da wo das Zentrum ist, da wo alles um ihn herum aufgebaut worden ist, sein Leben erhält und sein Leben weiter entfalten kann. Der Thron Gottes, Johannes konnte ihn sehen. Und er hat nun beschrieben, notiert, aufgeschrieben, sprachlos, wie er war, hat er versucht, Worte zu finden, um uns das weiterzugeben. Wie lebt es sich denn in Gottes Gegenwart? Was gilt denn nun, so Gott unmittelbar vor Augen haben zu können? Und dann beschreibt er dieses Umfeld des Thrones Gottes. In Offenbarung Kapitel 5 können Sie es zu Hause nachlesen, wie der Thron im Mittelpunkt steht. Und um diesen Thron herum aufgebaut sind 24 weitere Throne, quasi so im Kreis oder im Quadrat, um diesen Thron herum aufgestellt, 24 weitere Throne. 12 Vertreter der alttestamentlichen Gemeinde, des Alten Testamentes, Vertreter für Israel. Die 12 Stämme haben hier jeweils ihre Position. Und 12 Vertreter des Neuen Testamentes, die 12 Apostel, alle, die in Gottes Reich hier zentrale Rolle haben, diese 24 Personen, sind nun um Gottes Thron herum ebenfalls auf Thronen aufgebaut. Zwischendrin, an den jeweiligen Ecken dieses Thrones Gottes, werden von Johannes 4 Gestalten beschrieben. Wo wir merken, dass beim Lesen, wo er gar nicht die Worte richtig findet, er sagt nur, das ist so wie. Eine Gestalt, die erste Gestalt ist so wie ein Löwe, majestätisch in seinem Wesen, eine große Mähne, groß und kräftig von Gestalt, ein Gebiss, das Knochen zermalmen kann. Die zweite Gestalt an einer anderen Ecke beschreibt Johannes wie ein Stier, Symbol für Macht, Einfluss. Die dritte Gestalt an einer anderen Ecke, diese Gestalt hat menschliche Züge, steht hier für Weisheit, für Denkvermögen, für Möglichkeit gestalten zu können, kreativ werden zu können. Und die vierte Gestalt in der letzten Ecke wird von Johannes beschrieben als eine Gestalt wie ein Adler, über den Dingen schweben können und trotzdem mächtig, majestätisch, ein Weitblick und ein Blick fürs Detail. Das sind Wesen, diese vier und dann die Ältesten drumherum, die Wesen, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes ihr Leben führen können. Gott ist gegenwärtig. Und jetzt beschreibt er, was tut man in dieser Gegenwart Gottes? Anbeten. Einfach nur anbeten. Die haben nicht mehr zu tun. Die haben nichts Wichtigeres zu tun. Die haben nichts anderes zu tun. Einfach nur anbeten. Das ist ihre Bestimmung. In Gottes Gegenwart kann man letztlich nur anbeten. Wo er in der Mitte ist, wird alles andere unbedeutend. Erfüllt sein von Gottes Erhabenheit, von seiner Pracht, von seiner Herrlichkeit, von seiner Majestät. Und diese Eindrücke im Lobpreis wiederzuspiegeln. Das ist die Bestimmung derer, die in Gottes Gegenwart sind. Nichts Größeres und nichts Schöneres könnten sich diese 28 Gestalten, Wesen jemals vorstellen. Einfach nur anbeten, loben, dem Allmächtigen den Lobpreis entgegenzubringen. Dann beschreibt Johannes weiter, was sich hier abspielt. Gott auf dem Thron, im Zentrum des Universums, hält in seiner mächtigen Hand eine Schriftrolle. Und im weiteren Verlauf der Ereignisse wird deutlich, diese Schriftrolle, die innen und außen beschrieben ist, enthält die Zukunft der Welt, enthält Weltgeschichte. Hier steht drauf, schwarz auf weiß, auf diese Pergamentrolle geschrieben, wie es sich zukünftig mit dieser Welt verhalten wird, wie sie sich weiterentwickeln wird, was alles auf diese Erde noch wartet, an grausamen Ereignissen, aber auch an schönen Ereignissen, an wunderschönen Erlebnissen. Was kommt auf diese Welt noch zu? Wer diese Schriftrolle in der Hand hält, der hat quasi die Legitimation, diese ganzen Ereignisse auch in Kraft zu setzen. Wer diese Schriftrolle in der Hand hält, ist letztlich Weltherrscher. Er hat die Macht über die Zukunft dieser Erde, über die Zukunft des Universums. Und Johannes sieht diese Szene und er fragt sich nun, ja, wem wird denn der allmächtige Gott diese Schriftrolle in die Hand geben, um diese ganzen zukünftigen Ereignisse auch starten zu können? Wer ist würdig, mit dieser grenzenlosen Macht auch umzugehen? Ein Engel, so beschreibt es Johannes, ein Engel wird beauftragt als Bote Gottes, sich überall auf der ganzen Welt umzuschauen, ob er irgendjemanden finden wird, der würdig ist, mit dieser grenzenlosen Macht auch selbstlos und verantwortungsbewusst vor Gott umzugehen. Und dieser Engel durchstreift nun die ganze Erde immer auf der Suche, wer kann denn diese Schriftrolle nehmen, ohne die Macht zu missbrauchen, ohne die Macht an sich zu reißen. Und der Engel kehrt zurück und hat niemand gefunden. Es ist niemand da, der verantwortungsvoll vor dem lebendigen Gott die Zukunft der Welt in seine Hand nehmen könnte. Niemand. Johannes ist in Tränen aufgelöst. Das kann doch wohl nicht sein. Jetzt in dieser Sternstunde unseres Universums, jetzt wo es wirklich darum geht, dass die Geschichte weitergehen kann, jetzt ist niemand da, auf den Gott sich selber verlassen könnte. Jetzt, wo der Kampf zwischen Gut und Böse in die entscheidende Phase hineingeht, hat Gott niemanden auf der ganzen Welt, auf den er zurückgreifen könnte, um die Macht zu übernehmen. Ist keiner da, der Gott wirklich würdig repräsentieren kann auf dieser Erde, der mit Macht und Vollmacht in Gottes Sinn umgehen kann? Wirklich niemand, niemand, tatsächlich. Und dann taucht auf einmal in dieser Szene am Thron Gottes dieses kleine Schaf auf. Ein Lämmchen. Und Johannes beschreibt es, es ist wie bereits geschlachtet. Es kann sich kaum mehr auf den Füßen halten, eine klaffende Wunde. Es taumelt lediglich noch. Opferlamm, eines, das nichts dafür kann, dass es für die Schuld anderer geschlachtet wird. Eines, das sich opfern lässt, dass Friede sein kann. Und Johannes sieht es sofort, dass da ist niemand anderes als Jesus persönlich mit gemeint. Sein Heiland. Jesus ist dieses Lamm Gottes. Er, der sich vor den Toren Jerusalems hinrichten hat lassen, um Frieden zu machen zwischen den Menschen und Gott. um den Menschen ewiges Leben zu ermöglichen. Er selber persönlich ist dieses Lamm. Bei keinem anderen ist die Zukunft der Welt in sichereren Händen. Jesus ist der Generalbevollmächtigte seines Vaters im Himmel, um die Zukunft der Welt auf den Weg zu bringen. Er ist der Friedfertige. Er ist der Sanftmütige. Er das Lamm Gottes. Er ist würdig. Und die Gestalten um den Thron Gottes herum beten an mit diesem Vers: Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Und ihm allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre und Herrlichkeit und Anbetung. So ertönt nun auf einmal wieder dieser himmlische Lobpreis, der hier in unserem Lobpreis sein Echo erfährt, den wir aufnehmen können und Gott nun wiederum unsererseits zusingen können. Diesem Gott gehört alle Ehre. Er ist im Zentrum unseres Gottesdienstes. Singen wir ein Lied miteinander und nehmen diesen Text der Offenbarung auf, was Johannes gesehen hat, den Text, den Lobpreis dieser Gestalten vor dem Thron Gottes auf und singen wir ihn Gott zu. In Gottes Gegenwart gibt es nichts Wichtigeres, nichts Schöneres als den lebendigen Gott und das Lamm Gottes anbeten zu können. Wir singen in der Begleitung, weil wir kein Lobpreisteam heute haben zu einem schönen Video, eine Videoaufzeichnung. Wir können selber mitsingen. Der Text erscheint hier vorne an der Leinwand. Vielleicht können wir uns dazu einfach auch wieder mal erheben. Wir saßen jetzt ja lang genug. Und nehmen genau diesen Text aus der Offenbarung auf und nehmen ihn in unseren Mund und singen ihn zu Gottes Ehre.
Ist das Land, für dich ist das Land.
Das Lamm Gottes, Jesus, der Allmächtige, hat zu Beginn seiner Wirksamkeit auf dieser Erde seine Regierungserklärung abgegeben, sein Regierungsprogramm. Wie wird er seine Herrschaft verstehen und ausführen? Dieses Regierungsprogramm ist die sogenannte Bergpredigt oder Rede auf dem Berg. Hier legt Jesus seinen Leuten gegenüber die Karten auf den Tisch. So wird es sein, wenn ich die Herrschaft angetreten habe. Das gilt in meinem Reich. Und damit wirbt Jesus darum, dass Menschen sich unter seine Herrschaft stellen und deutlich machen, ja, hier möchte ich ebenfalls dazugehören. Das, was Jesus wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Das, was bei ihm gilt, soll auch bei mir gelten in meinem Leben. Auch wenn das, was den Vorstellungen von Jesus entspricht, unseren menschlichen Vorstellungen zuwiderlaufen sollte, unserer menschlichen Natur vielleicht sogar widersprechen sollte. Dennoch, ich möchte Jesus das Kommando über mein Leben überlassen. Ich möchte die ersten 12 Sätze aus der Bergpredigt einmal zitieren. Sie finden sie bei sich auf den Infoblättern oder auch dann hier vorne an der Leinwand, um es mitzulesen, auf den Infoblättern auch dann in englischer Sprache, wenn Ihnen das vertrauter ist. Da sagt Jesus den Menschen Folgendes. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er, sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen oder die Sanftmütigen, die werden wir heute noch etwas mehr näher kennenlernen. Die Friedfertigen oder Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Soweit Jesus in seiner Regierungserklärung. Und wieder einmal zeigte sich in unserem heutigen Abschnitt, wie Jesus so völlig anders denkt, anders redet, wie es sonst irgendwelche Herrscher tun würden. Er sagt hier, die Sanftmütigen und die Friedfertigen sollen diese Erde besitzen. Sanftmütige und Friedfertige. Das hört sich ja in der Geschichte dieser Erde nun wirklich etwas anders an. Wenn wir mal die Geschichtsbücher der letzten, was weiß ich, 6000 Jahre mal nehmen würden, um mal zu schauen, wer hat denn diese Erde in Besitz genommen? Wer hat denn das Kommando gehabt über weite Teile dieser Erde? Wie viele Friedfertige waren es denn, die die Regierung innehaben konnten? Wir werden nicht so viele finden. Es gab schon etliche Versuche, hier auf dieser Erde ein Weltreich zu errichten. Aber nicht eines davon war friedfertig. Nicht einer hat es versucht auf sanfte Art und Weise. Wenn ich an den Feldzug Alexanders des Großen denke, in 10 Jahren, in der Zeit zwischen 334 und 324 vor Christus, eroberte dieser junge makedonische Feldherr ein riesiges Gebiet, ausgehend von Griechenland, Makedonien, bis hin zum Indus, also nach Indien hinein. Aber nicht mit einer weißen Fahne, sondern Blut klebte an seiner Herrschaft. In Kriegen und Schlachten unterwarf er jedes fremde Volk, das sich ihm in den Weg gestellt hat, und opferte dabei auch seine eigenen Männer. Ein gutes Jahr nach dem Ende seines Feldzugs war er selber tot und sein Reich ist zerfallen. Oder später, das Römische Reich, mal ausgehend von der Republik unter Gaius Julius Caesar, wie es weite Ausdehnung erfahren hat, weite Teile Europas und Nordafrikas der militärischen Übermacht der Römer weichen mussten, außer dieses kleine Dorf in der Bretagne. Völker wurden gewaltsam unterworfen und noch heute zeugen einige markante Punkte auch in Europa, gerade in Europa, von dieser grausamen Militärherrschaft der Römer. Und Jesus lebte genau in dieser Zeit unter dem Nachfolger von Gaius Julius Caesar, dem ersten römischen Kaiser Octavian oder Augustus genannt und später dessen Nachfolger Stiefsohn Kaiser Tiberius. Und Jesus wusste genau, wie es ist, wenn ein Volk von den Römern erobert wird. Er lebte, ist groß geworden und wirkte in der kleinen römischen Provinz Judäa. Die Erde besitzt, wer sich durchsetzt, wer mehr Militär hat, wer mehr Stärke hat, wer Gegner ausschalten kann, wer skrupellos sein kann, wer diplomatisch Erfolge erzielen kann, wer die Ellenbogen einsetzt, der hat das Sagen. Und davon sprechen die Geschichtsbücher bis in unsere heutige Zeit hinein. Das ist die Erfahrung der Weltgeschichte. Regieren darf, wer sich durchsetzt. Und auch im Kleinen. Nehmen Sie mal Ihre Umgebung, Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Beispiele, wie es Menschen auf diesem Weg der ausgefahrenen Ellenbogen nach rechts und links zu Ansehen, zu Einfluss und zu Herrschaft gebracht haben. In der Politik, der Wirtschaft, vielleicht an Ihrem Arbeitsplatz. Ich kenne Ihren Chef jetzt nicht oder die Chefin. Vielleicht in Ihrem Verein, vielleicht in Ihrer Familie, wenn es darum geht, wer setzt sich durch. Vielleicht haben Sie auch persönlich schon diese Erfahrung machen müssen, was es für die bedeutet, die dem Einfluss und der Macht anderer quasi willkürlich ausgesetzt sind, die beiseite gestellt werden, mehr oder weniger freiwillig, durch Druck. Wie es ist, wie es sich anfühlt, übergangen zu werden bei einer Beförderung, beim Sorgerecht für die Kinder, bei Erbschaftsangelegenheiten, beim Übertragen des Firmeneigentums. Wie es ist, wie es sich anfühlt, benachteiligt zu werden. In einer Schulklasse, in der sich Leute, junge Leute per Mobbing durchsetzen, Rädelsführer werden und andere bewusst das spüren lassen. Wie es sich anfühlt, wenn man nichts hat, um sich dagegen wehren zu können. Wie es sich anfühlt, sanftmütig und demütig wegstecken zu müssen und versuchen zu müssen, das irgendwie noch konstruktiv verarbeiten zu können. Vielleicht sind das auch Ihre Erfahrungen. Willkommen. Willkommen in Gottes Reich. Es ist schwer. Sanftmut bekommt man nicht in die Wiege gelegt. Sanftmut lernt man auch nicht am Schreibtisch mit irgendwelchen klugen Büchern. Und dennoch ist dieser Satz von Jesus so eindeutig. Er lässt gar keinen Raum mehr für irgendwelche anderen Interpretationen. Jesus sagt ausdrücklich, glücklich oder zu gratulieren oder selig zu preisen sind die Friedfertigen, wörtlich die Sanftmütigen. Denn sie werden die ganze Erde besitzen. Das stellt doch die Weltgeschichte und auch unsere persönliche Erfahrung doch an manchen Stellen auf den Kopf. Wir müssen da unbedingt näher hinschauen. Was heißt denn dieses Wort Sanftmut? Der hervorragende Theologe Adolf Schlatter, Schweizer, hat in Tübingen gelehrt, hat es folgendermaßen mal versucht zu erklären, dass wir es verstehen können. Schlatter schreibt, die Sanftmütigen sind die, die nicht zürnen und streiten können und nicht imstande sind, sich Platz zu verschaffen und sich selbst zu behaupten. Das sind die Verkürzten, in die Ecke gedrängten, die Machtlosen. Ein Volk ohne Raum. Ende des Zitats. Auf den ersten Blick sieht das doch aus wie eine Ich-Schwäche, eine schwache Persönlichkeit. Der kann sich nicht behaupten, der hat nicht gelernt hinzustehen, Rückgrat zu zeigen. Opfermentalität, das geborene Opfer. Auf den zweiten Blick allerdings, wenn wir das von Schlatter mal ein bisschen intensiver betrachten, auf den zweiten Blick zeigt sich das aber als eine Eigenschaft der Stärke, eine Eigenschaft der Größe. Denn die Sanftmütigen sind beileibe keine Schwächlinge, die sich nicht behaupten oder nicht wehren können. Sie sind nicht die dauerangepassten und profillosen Ja-Sager, die keine Meinung haben, die perfekt wie eine Amöbe sich der Umgebung konturenlos anpassen, verschwinden in der Meinung. Sanftmütige sind bildlich gesprochen an breiten Schultern zu erkennen. Daran, dass sie bereit sind, freiwillig aus freien Stücken Lasten zu tragen, ohne ihrerseits auszuteilen. Es wird deutlich bei Mose, dem alttestamentlichen Führer von Gottes Volk. Er wird beschrieben und bezeichnet als der sanftmütigste oder ein sehr sanftmütiger und demütiger Mensch. Der hatte die Führung von einem Millionenvolk. Oder noch deutlicher wird es bei Jesus selber. Sie erinnern sich an diese eingangs erwähnte Vision von Johannes. Als er Gottes Thron sieht, wie Johannes in Tränen ausbricht, weil niemand diese Schriftrolle der Machtfülle übertragen bekommen kann. Und wie er auf einmal dieses Opferlämmchen sieht, das Jesus persönlich verkörpert. Als Johannes hier so Tränen gebadet dasteht, spricht ihn einer von diesen Ältesten an, von diesen 24 Repräsentanten des Alten und Neuen Testamentes. Und einer sagt jetzt zum Johannes, ich habe das vorher nicht zitiert, ganz bewusst nicht, einer sagt zum weinenden Johannes, weine nicht, lieber Johannes, einer hat gesiegt, Er kann das Buch, diese Schriftrolle, öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme Davids. Und daraufhin tritt nun dieses kleine Opferlamm, wie geschlachtet, in Erscheinung. Ja, was jetzt nun? Löwe? Oder Lamm? Beides. Das Lamm ist in dieser Vision des Johannes der Löwe, der sich freiwillig entscheidet dafür, Lamm zu werden und die Schuld der ganzen Welt auf sich zu laden. Der Erfolg seiner Mission lag nicht in der Erscheinung als ein Löwe, nicht in der kraftvollen Unterwerfung seiner Gegner mit Gewalt und Gebrüll, nicht indem er Armeen bestallt hat, um loszuziehen, um fremde Völker zu unterwerfen, fremde Religionen platt zu machen. Nicht so sieht seine Herrschaft aus, sondern indem er als Lamm auftritt. Der Löwe wird zum Lamm. Der Erfolg von Jesus Christus liegt in der Bereitschaft, das Leiden, die Schuld und den Tod auf sich zu nehmen und aufopferungsvoll zu tragen. Jeder einzelne Mensch, der jemals auf dieser Erde leben soll, vom Jüngsten angefangen, von der kleinen Evelyn Rühle bis zur ältesten Person, die auf dieser Erde lebt, jeder einzelne Mensch soll die Chance bekommen, seine Schuld und das, was ihn von Gott trennt, vergeben und weggenommen zu bekommen. Hier ist jemand, der trägt, der auch meine Schuld trägt, der all das Trennende trägt und wegträgt, was mich von Gott blockiert. Ist das nicht die Chance für dich? Jesus ist ein Muster für Sanftmut. Sanftmut in Person. Er sagt von sich selber: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und genau mit diesen Worten lädt er jetzt dich ein und lädt mich ein, zu ihm zu kommen. Mir, sagt er praktisch, mir darfst du dein Versagen bringen. Lade es mir auf, ich trage es. Ich bin sanftmütig. Mir darfst du deine Versäumnisse bringen. Was dir nicht gelungen ist, ich trage es und ich trage es weg. Mir darfst du deine Sünde bringen und ich trage sie. Ich trage sie weg. Ich helfe dir zurecht. Der Löwe wird zum Lamm und hat auf diese Weise überall auf dieser Erde Menschen gewonnen, die auf dieses Angebot von Jesus eingegangen sind. Wer hätte es sich damals träumen lassen, dass dieser junge und unbedeutende Rabbi aus Nazareth, der an seinem Kreuz draußen vor den Toren Jerusalems sein Leben gewaltsam aushaucht, die Welt verändern würde, Geschichte schreiben würde, eine Erfolgsgeschichte über 2000 Jahre hinweg? Wer hätte es damals an diesem Karfreitag im Jahr 33 sich träumen lassen, dass ab jetzt die Welt eine andere Bahn einschlägt? Da hätte doch keiner einen Pfifferling auf diesen Umgebrachten gesetzt. Der Sanftmütige, das Lamm Gottes, hat dieser Welt ein anderes Gesicht gegeben. Nein, nicht die römischen Kaiser haben es geschafft. Tiberius damals. Bis in die entlegensten Enden dieser Erde zu gelangen, um Menschen zu gewinnen. Nicht der militante Islamismus wird die Erde gewinnen, der in unseren Tagen eine Schreckensherrschaft versucht aufzubauen, in den Gruppen überall auf der ganzen Welt international zusammengesetzt, die IS im Irak, in Syrien Boko Haram in Nigeria, die Muslimbrüder Nordafrika, Al-Qaida Afghanistan oder Hamas in Palästina. Nicht denen gilt das Versprechen, diese Erde zu besitzen, die mit Gewalt versuchen, ihre Position zu behaupten und durchzusetzen. Es ist der Sanftmütige, das Lamm Gottes, das die Schriftrolle bekommt. Die Sanftmütigen werden es sein, die Zukunft haben. Es ist Jesus, das Lamm Gottes, das sich durchsetzen wird. Mit dieser Seligpreisung, die den Friedfertigen, den Sanftmütigen gilt, lädt Jesus nun Menschen ein, sich mit ihm zusammenzuschließen, dieser Sanftmut zu folgen und selber sanftmütig zu werden, ihr Leben in die Hände des Lammes Gottes zu legen und den Fußspuren dieses Lammes zu folgen. Das ist kein einfacher Weg, sich für diesen Lebensstil der Sanftmut immer wieder neu zu entschließen. Fritz Rienecker, ein hervorragender Theologe, hat zu Recht festgestellt, glückselig sind also die, die imstande sind, ohne Bitterkeit und stets liebevoll schwere Lasten, die ihnen auferlegt sind, zu tragen. Wozu gehört mehr Kraft, fragt Rienecker. Wozu gehört mehr Kraft? Trotzig aufzubrausen und zu vergelten, wenn Menschen uns entgegen sind? Oder ohne Verbitterung sachlich und liebevoll zu bleiben? Ende des Zitats. Wozu gehört mehr Kraft? Mit gleicher Münze zurückzuschlagen, die Ellenbogen auszufahren oder sich dafür zu entscheiden, ich gehe diesen Weg der Sanftmut, ich gehe den Weg des Lammes. Es ist nicht versprochen, dass es in jeder einzelnen Situation, in der ich mich sanftmütig verhalte, automatisch auch zum gewünschten Erfolg kommt. Wir müssen hier sehr, sehr aufpassen. Das Leben als Lamm Gottes in aller Sanftmut hat damals Jesus den Tod eingebracht. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch nach ihm haben schon viele ihre Sanftmut mit dem Raub ihres Eigentums und sogar mit dem Raub ihres Lebens bezahlt. Schon zu biblischen Zeiten war das so. Der Autor des Hebräerbriefs hat es ziemlich realistisch so ausgedrückt. Er sagt, ihr habt mit den Gefangenen gelitten und ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euch euer Hab und Gut wegnahm. Denn ihr wisst, dass ihr durch Christus etwas viel Besseres besitzt, einen bleibenden Wert nämlich. Martin Luther im 16. Jahrhundert hat diese Tatsache in einem Lied verarbeitet, das die gleiche Kerbe haut. Luther hat dann gedichtet, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Wir haben tatsächlich keine Garantie, welche Konsequenzen unsere Entscheidung für einen Lebensstil der Sanftmut nach sich ziehen wird. Wir dürfen dieses Versprechen, dass sie die Erde gewinnen sollen, nicht missbrauchen, um bei Gott unseren Erfolg einzufordern. Dazu dienen diese Verheißungen von Jesus nun wirklich nicht, dass ich Gott gegenüber nun irgendwie einen Deal aushandeln will. Gott, ich verhalte mich jetzt sanftmütig, so wie es Jesus sagt, aber im Gegenzug gibst du mir nun, wie du es versprochen hast, die Erde, die ganze Erde, als Belohnung. Die sollen doch die Erde besitzen. Aber Jesus, ich bin ja mal bescheiden, die Erde brauche ich ja gar nicht. Mir reicht ein Einfamilienhäuschen mit Blick aufs Meer. Ich bin sanftmütig und du gibst mir Blick aufs Meer. Alles klar? Oder das Sorgerecht für die Kinder oder der verdiente Anteil des Erbes oder die Chefposition in meiner Firma, die Beförderung. Nicht dazu dienen diese Verheißungen Gottes. Vielmehr möchte Jesus den Christen, die bereit sind, Sanftmut zu lernen und Sanftmut zu leben, den Horizont erweitern, öffnen, einen größeren Blick zu haben als nur diese aktuelle Situation, von der ich nicht weiß, welches Ende sie nimmt. Selbst wenn dir der Verzicht auf dein Recht, der Verzicht auf Vergeltung, der Verzicht auf die Durchsetzung deines Willens eher Nachteile bringen sollte, bleib auf diesem Weg. Bleib in dieser Fußspur des Lammes. Am Ende setzt sich das Leben der Sanftmut durch. Nicht durch die Kreuzzüge, sondern durch ein Leben in Liebe und Sanftmut hat sich die gute Nachricht von Jesus ausgebreitet. Nicht durch Anschläge und Brandsätze ist am 9. November 1989 die Berliner Mauer gefallen, sondern durch sanftmütige Menschen, die in der Leipziger Nikolaikirche für Frieden beteten und mit Kerzen auf die Straße gingen. Paulus führt das in seinem Brief an die Galater näher aus und schreibt, diese Sanftmut gehört zur Frucht des Geistes. Also sie wächst. Sie geht klein los. Der Einfluss des Heiligen Geistes zeigt sich darin, dass im Leben eines Christen die Sanftmut zunimmt. Es geht nämlich jetzt am Ende dieses Gottesdienstes bestimmt nicht darum, dass jeder jetzt mit guten Vorsätzen die Ärmel hochkrempelt, sein privates Trainingsprogramm für Sanftmut absolviert und dann denkt, jetzt probiere ich es mal aus. Ja? Nicht auf diese Weise. Es ist eher dran, Jesus gegenüber den empfundenen Mangel an Sanftmut einzugestehen. Jesus, du bist der Sanftmütige, trag du auch meinen Mangel an Sanftmut. Mein Defizit in dieser Disziplin. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Leben jetzt veränderst. Präge du mein Leben, dass der Umgang mit dir auf mich abfärbt, dass diese Frucht wächst und gedeiht. Und jeder von uns soll es mehr und mehr dann als dieses große Glück erleben, dass Jesus den Sanftmütigen verspricht. Glücklich sind die Friedfertigen. Ich gratuliere Ihnen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass unsere Welt, unsere Umgebung, die Firmen, in denen wir eingesetzt sind, unsere Familien, unsere Städte und Dörfer, in die Gott uns gestellt hat, mehr denn je Menschen braucht, die ganz im Sinn von Jesus in den täglichen Herausforderungen Sanftmut leben, die Last tragen, breite Schultern für die Last dieser Welt entwickeln. Die Frage ist, ob Jesus mit seinem Glückwunsch auch unter uns hier Menschen dafür gewinnen kann. Es bleibt jedem selber überlassen, Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen, wie ich mich verhalten möchte. Mich durchzusetzen, Ellenbogen oder durchtragen. Es bleibt jedem selber überlassen. Und es gibt bestimmt Menschen, die jetzt hier sehr stark herausgefordert sind in ihrem Umfeld. Ich möchte herzlich einladen, dass ihr nachher nach vorne kommt. Da vorne sind Mitarbeiter für unsere sogenannte PrayStation. Die haben genau die Aufgabe zuzuhören, mit offenen Ohren ganz für euer Leben da zu sein. Wenn ihr sagt, ich bin herausgefordert in einem Sorgerechtsstreit. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Bete dafür. Und dann beten die dafür. Oder ich kann es schier nicht ertragen, wie in meinem Arbeitsplatz Mobbing passiert und keiner wehrt sich dagegen. Bete dafür, dass ich es tragen kann, die richtigen Wege finde, damit umzugehen. Oder in der Ehe oder wo immer ihr nun herausgefordert seid, kommt hier für die Mitarbeiter der PlayStation. Die beten genau dafür, um mit euch gemeinsam Lasten zu tragen. Die sind der Verschwiegenheit und Diskretion verpflichtet, da dringt nichts nach außen. Aber es hilft, wenn man selber denkt, ich schaffe das nicht. Ich hab nicht die Energie, die Kraft dafür. Die tragen mit. Nehmt es in Anspruch, dass diese Seligpreisung von Jesus, glücklich sind die Sanftmütigen, sich auch in eurem Leben ganz konkret ausbreiten kann, in den Situationen, in denen ihr herausgefordert seid. Ich möchte beten, auch dafür und damit auch den Gottesdienst langsam zum Ende bringen. Jesus Christus, es ist eine absolute Herausforderung, dieses Leben der Sanftmut zu wählen. Das steckt uns nicht im Blut. Das widerspricht uns zutiefst. Das ist auch nicht das Ziel der Erziehung, die wir genossen haben, der Prägung, die wir erlebt haben. Wir leben hier in einer Ellenbogengesellschaft. Wir leben in einer Weltgeschichte, in der das Militär sich durchgesetzt hat oder nebulöse Diplomatie. Und Jesus, hier gegen den Strom zu schwimmen, als Schäfchen, die bereit sind zu tragen, belastet zu werden. Es ist eine riesige Herausforderung, Jesus. Aber setz du dich durch mit deinem Regierungsprogramm, auch über unser Leben. Gewinne du unser Herz. Wecke du die Bereitschaft zu tragen, uns auf deinen Weg zu begeben, diesem Lamm der Sanftmut in Person hinterher, um dann zu erleben, wie du das mit uns zu tun gedenkst. Ohne Garantien. Aber unser Leben soll dir gehören. Wir möchten es dir zur Verfügung stellen. Amen.